Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW.
Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
Wir sind heute an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und sprechen mit Professor Dr. Heike Köckler über die Themen Stadtgesundheit, umweltbezogene Gerechtigkeit oder eben auch Ungerechtigkeit. Wir sprechen über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit. Und auch diese Themen sind für uns aus baukultureller Sicht total spannende und relevante Themen. Und wir freuen uns sehr, Frau Köckler, dass Sie da sind.
Ja, gerne. Ich freue mich, Sie hier an der Hochschule begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Frau Köckler, gleich zu Beginn. Heute, als Sie auf dem Weg zum Gesundheitscampus waren, ist Ihnen da etwas aufgefallen, was typisch für eine ungesunde Stadt ist?
Typisch für eine ungesunde Stadt wäre ein sehr hohes Autoaufkommen, was mit einer Luft- und Lärmbelastung verbunden ist und die Leute dann wenig zur Bewegung einlädt. Wir haben ja Gott sei Dank eine U-Bahn-Haltestelle, die es den Studierenden ermöglicht und auch den Beschäftigten, mit der Bahn zu kommen. Wir haben eine Leihradstation, sodass man mit dem Fahrrad fahren kann. Aber das wäre so ein Beispiel, dass doch immer noch sehr, sehr viele Auto fahren. Und es ist einfach sehr versiegelt, wenn wir zum Thema Hitze kommen.
Das wollten
wir
auch
heute in einem Novembertag nicht so das Thema ist, aber im Sommer führt das hier zu einer starken Überhitzung.
Ja, ist uns auch direkt aufgefallen, eben als wir angekommen sind.
Sie sind ja Raumplanerin und Professorin für Gesundheit hier an der Hochschule in Bochum. Stadt und Gesundheit sind zwei Begriffe, die man vielleicht nicht so oft oder nicht so direkt miteinander verbindet. Warum sollten wir das denn dringend ändern?
Weil wir über die Art und Weise, wie wir in der Stadt leben, einen großen Beitrag zu mehr Gesundheit und weniger Krankheit leisten können. Auch wenn wir an Gesundheit denken, denken wir leider an Krankheit, an Arztbesuch, an Therapeutinnenbesuch. Total wichtig, dass es Ärztinnen und Therapeutinnen gibt, gar keine Frage. Aber wir versuchen hier auch aus so einer Logik von Community Health, Gesundheitsförderung, Prävention, Verhältnisse zu schaffen, in denen Menschen gesund leben können und vielleicht ein bisschen weniger häufig kuriert werden müssen und versorgt werden müssen.
Das heißt, Sie haben auch eine breitere Definition von Gesundheit. Also ich meine, wir haben ja alle eine Vorstellung davon, was Gesundheit ist. Und es gibt auch mehrere offizielle Definitionen. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, definiert Gesundheit eben auch nicht nur als bloße Abwesenheit von Krankheit, sondern eben auch ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Mit welcher Definition arbeiten Sie denn oder was verstehen Sie unter Gesundheit?
Also wir lehnen uns sehr eng an die WHO-Definition, also mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Wir verstehen es aber in zwei Dingen noch weiter. Einerseits arbeiten wir gern mit diesem Gesundheitskontinuum von Antonowski. Der sagt einfach, niemand ist ganz gesund oder ganz krank. Und es geht immer auch um das eigene Empfinden. Also es kann jemand sein, der diagnostisch vom Arzt her gesund ist, sich aber trotzdem krank fühlt. Dann kann diese Person sich auch als krank sehen und es kann sein, dass jemand eine starke chronische Erkrankung hat, aber trotzdem große Anteile im Leben hat, in denen er sich gesund fühlt. Damit eng verbunden ist eben auch dieser Ausdruck von Selbstwirksamkeit, den wir auch im Gesundheitskontext als Empowerment sehen und der für Stadt und Stadtentwicklung eben eigentlich auch bedeutet, dass wir selber gestalten können, wie wir leben. Und somit auch unser Wohnumfeld und die städtische Situation mitgestalten können. Und wir hatten letztens einen Vortrag und da ging es darum, wo stand Partizipation macht gesund, natürlich keine Scheinpartizipation. Und das war so die Take-Home-Message von einer der Zuhörenden, die aus dem Stadtplanungskontext kam und sagte, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Aber in der Argumentation von Selbstwirksamkeit, dass man so lebt, wie man es sich auch selber gestalten würde, ist das schon ein wichtiger Teil auch von Gesundheit.
Wenn jetzt die Stadt bzw. ihre Ökosysteme gesund sind, können die Menschen in ihr dann auch gesund sein oder gesünder sein?
Ist die Frage, was eine gesunde Stadt ist,
ja.
Aus welcher Perspektive. Wenn eine Stadt insofern gesund ist, als dass sie a gut funktioniert und ihren städtischen Funktionen nachkommt und zu den städtischen Funktionen auch grün Biodiversität, aber auch einfach eine Menge an Grün gehört, genauso wie urbanes Blau, also Gewässerflächen, hat das auf jeden Fall einen positiven Beitrag zur menschlichen Gesundheit, weil wir in sehr vielen Kontexten positive psychische Effekte, aber auch faktische gesundheitsbezogene Effekte kennen von Grünflächen.
Was bedeutet denn ganz konkret Stadtgesundheit?
Stadtgesundheit bedeutet, auf die vielen Einflussfaktoren von Gesundheit von Menschen in städtischen Kontexten zu schauen, weil Städte sind Orte, an denen wir oder immer mehr Menschen leben. Und in städtischen Kontexten leben auch Menschen, die unterschiedlich, wir sagen oft vulnerabel gegenüber Umweltbelastungen sind, also Menschen, die schon eingeschränkt sind, die körperlich angestrengt arbeiten, also ganz unterschiedliche Gründe haben für eine erhöhte Vulnerabilität. Also gucke ich immer, wer ist welcher Belastung in der Stadt exponiert, ausgesetzt? Also wer ist vom Lärm betroffen? Wer ist von der Luftbelastung betroffen? Und das sind natürlich Themen, die in städtischen Kontexten ganz relevant sind. Und gucke immer auch auf die Bevölkerung. Und die ist in Stadt eben auch durchaus vielfältig und sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb setzt sich Stadtgesundheit mit den gesunden Lebensbedingungen von städtischer Bevölkerung auseinander. Und dabei breche ich immer gerne eine Lanze für die Stadt. Weil dann kommt, na, dann ziehen wir alle aufs Land, da geht es uns besser. Nein, das ist nicht der Fall. Also wir brauchen A-Städte, um eine große Transformation zu machen, weil sie einfach die nachhaltigste Lebensform sind, die wir für so viele Menschen haben, aus auch optimierungsenergetischen Gründen und so weiter und so fort. Und wir sehen beispielsweise für Nordrhein-Westfalen, dass wir die höchste vorzeitige Sterblichkeit in Städten haben, insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet, aber die höchste Lebenserwartung auch in Städten haben, in Städten wie Bonn oder Münster. Also es ist kein Gegensatz von Stadt und Land, sondern eher von anderen auch städtischen Lebensverhältnissen, die man hat und haben kann.
Ich lebe in Münster und arbeite in Gelsenkirchen unter anderem, ja. Also ich kann verstehen, glaube ich, was Sie meinen, genau. Also wenn man das jetzt zusammenfassen würde, wenn Sie sagen, Stadtgesundheit wären so Elemente, weniger Versiedlung, um wenig angestaute Hitze zu haben, Frischluftschneisen, weniger dichte Bebauung und grün-blaue Infrastrukturen, richtig?
Ja, genau, das würde dazu zählen. Also grün-blaue Infrastruktur ist ein Teil von Stadtgesundheit, Frischluftschneisen, aber eben auch die soziale Dimension. Eine Grünfläche hat ja nicht nur eine Ökosystemfunktion, sondern auch eine also im besten Sinne eine positive Begegnungsfunktion. Wir kennen ja auch Grün- und Freiflächen, wo ich keine positiven Erfahrungen an Begegnung und Kontakt mit anderen Menschen mache. Aber bestenfalls sind das Flächen, die aktiv genutzt werden für Bewegung, Begegnung. Und diese soziale Komponente ist sicherlich auch eine, die im städtischen Kontext nochmal ganz wichtig ist, die bereitzustellen.
Das heißt, man könnte Flächen so gestalten, dass möglichst viele Menschen der Bevölkerung, der Anwohnerinnen diese nutzen können. Breites
oder
Angebot.
Oder verschiedene spezifische.
Ja.
Genau, also wenn wir gerade an so kleine, an Pocketparks denken, von denen wir ja wissen, dass sie stadtklimatisch einen ganz positiven Effekt haben, also das Pantoffelgrün um die Ecke, da kann man natürlich auch nicht alle Funktionen machen. Da kann ich nicht gleichzeitig eine Hundewiese und einen Skaterpark und einen Grillplatz und realisieren. Dafür sind Pocketparks nicht gemacht. Und deshalb könnte man vielleicht auch mit einer klaren Nutzungszuordnung oder auch durch das Angebot, was man schafft, das realisieren.
Und dann auch gucken, was da in welchen Vierteln, wer da lebt, wer was brauchen könnte.
Genau, welche Bedarfe da sind.
Können Sie uns ein Beispiel einer Stadt nennen, die das schon ganz gut umsetzen? So gesundheitsfördernde Elemente in der Stadtgestaltung?
Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und ich finde, es gibt einzelne gute Beispiele. Es gibt aber für mich nicht die Stadt schlechthin, die das gut umsetzt. Ich nehme ja gerne das Beispiel von Bochum-Wattenscheid, was ein Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf ist. Viele würden jetzt bei Wattenscheid nicht an einen gesunden Stadtteil oder einen gesundheitsförderlichen Stadtteil denken. Er ist und war auch auffällig bei Schuleingangsuntersuchungen. Also die Kinder in Bochum-Wattenscheid waren, was Gewicht angeht und auch was Motorik angeht, relativ schlechter in der Entwicklung zu anderen Bochumer Kindern. Also hat man da fokusmäßig gesagt, da gehen wir auch mit der Stadterneuerung rein, in dem Verständnis, Verhältnisse für Verhalten. Und deshalb gibt es dort einige sehr positive Bereiche und auch Entwicklungen, wie die Entwicklung von Parkflächen, der Stadtgarten oder der Friedenspark am Ehrenmal sind da ganz gute Beispiele für eine gelungene Grünflächenentwicklung, die auch aktiv angenommen werden. Und andere Grünflächen wie der Monte Schlacco kommen nach. Und es gibt einen Masterplan Bewegte Stadt und ein Angebot, ein Programm von Sportvereinen, um diese Flächen eben auch zu bespielen und zu nutzen. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Es gibt andere Städte, ich durfte gerade vorgestern noch in München sein zum Thema gesundheitsfördernde Stadtentwicklung. Wir können ja auch mal jenseits von NRW schauen. Und die versuchen da eben auch referatsübergreifend zusammenzuarbeiten. Die haben eine Leitlinie Gesundheit, die machen viel zum Bereich aktive Mobilität, sind aber durchaus bemüht, da noch mehr zu machen.
Hier im Podcast sprechen wir ja vor allem über Stadtgrün und Klimaanpassungsmaßnahmen. Wie wirkt denn der Klimawandel ganz konkret auf Körper und Psyche?
Klimawandel hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Nehmen wir einmal das ganz berühmte Beispiel von Hitze. Das ist natürlich körperlich belastend, also insbesondere bei Menschen, die gegenüber Hitze vulnerabel sind. Das wären dann ältere Menschen, die beispielsweise kein natürliches Durstempfinden haben oder aufgrund von Wassereinlagerung gar Entwässerungstabletten nehmen und die in Hitzezeiten konsequent weiter einnehmen und keine angepassten Medikamentenpläne haben, vielleicht alleine leben, nicht in der Pflegeeinrichtung sind, wo sie ordentlich mit Getränken versorgt werden. Und da kann es eben zu Krankheiten, zu ja auch Einlieferungen ins Krankenhaus oder auch zu vorzeitiger Sterblichkeit führen, wie wir immer wieder auch in Hitzewellen sehen. Also es ist wirklich lebensbedrohlich. Das ist nicht nur für Ältere, sondern auch für Kinder, Kleinkinder. Was wir beobachten und auch in der Statistik sehen, ist, dass unter Hitze Frühgeburten zunehmen. Also es wirkt sich unmittelbar auf Schwangere auf. Gerade wenn sie schon kurz vor der Entbindung sind, kann es zu Frühgeburten kommen, was auch beobachtbar und nachgewiesen ist. Und was ich immer gerne dazu nehme, dieser Begriff Vulnerabilität ist ja eigentlich nicht ganz so einfacher. Und wir haben dann oft, in Anführungsstrichen gebrechliche Menschen vor Augen. Und wenn ich über Hitze rede, nehme ich immer gern als Bild ein Foto eines starken Mannes zwischen 20 und 30, der Bauarbeiter ist, der nämlich hochvulnerabel ist, weil er, so wie wir im Moment aufgestellt sind, trotz Hitze weiterarbeitet, weil wir da wenig angepasste Maßnahmen haben. Also sind auch solche Menschen gefährdet, also im Hautkrebsrisiko, aber auch in anderen Aspekten. Für die psychische Gesundheit ist es natürlich auch belastend. Wir haben immer mehr Klimaangst, ne? Also wir sehen immer mehr Klimawandelfolgen und das ist natürlich psychisch belastend. Und was neben der Hitze natürlich noch ein weiterer bedeutender Faktor ist, sind Starkregenereignisse. Haben wir jetzt in NRW nicht nur im Ahrtal erlebt, haben wir auch, Sie haben gesagt, Sie leben in Münster, haben wir in Münster ja auch massiv erlebt mit dem Starkregen, der da war, was ja auch in Münster zu Toten geführt hat vor über 10 Jahren. Also das ist etwas, was immer häufiger wird, was wir immer häufiger eben nicht nur auf medialen Bildern sehen, sondern auch selber erleben und immer wieder auch eine Ohnmacht oder eine wenig Wirksamkeit gegenüber diesen massiven Ereignissen mit sich bringt und was aber auch infrastrukturelle und bauliche Änderungen einfach braucht. Also darauf müssen wir reagieren. Andere Klimawandelfolgen sind ja noch, dass neue Krankheiten kommen können, andere übertragbare Krankheiten passieren können und wir die eben auch mit berücksichtigen müssen. Also die Auswirkungen sind schon recht vielfältig und denen müssen wir uns stellen, auch in urbanen Kontexten.
Sie sagten ja gerade schon Hitze und Hitzetage, ich nehme jetzt einfach mal gerade das Beispiel, hätten wir auch mit einem anderen machen können, führen zu hohen Kosten. Zum Beispiel jetzt durch zusätzliche Krankenhauseinweisungen oder so. Und laut einer Studie von der Prognos AG fallen im Ruhrgebiet jetzt zum Beispiel bis zu 40 Millionen Euro pro Jahr dabei an. Und helfen solche ökonomischen Betrachtungen oder Argumente, Klimaanpassung in den Städten voranzutreiben? Fehlt da es an Bewusstsein oder?
Das sind ja zwei Fragen. Die eine Frage ist, hilft eine Monetarisierung, um Umsetzung möglich zu machen? Da würde ich sagen, das hängt davon ab, wer die von Prognos bilanzierten Mittel zahlen muss und wer die Kosten zahlen muss für eine bessere Klimaanpassung. Das sind ja nicht dieselben AkteurInnen. Also bezahlen tun es einerseits Privatpersonen, weil sie eine Einschränkung haben. Bezahlen tut es das Gesundheitssystem, also die Krankenkassen. Aber die baulich-investiven Maßnahmen werden ja in der Regel dann von den Kommunen oder von anderen Trägern geleistet. Also es sind ja zwei total unterschiedliche Budgets, zwei unterschiedliche Geldbörsen, an die wir gehen. Deshalb hilft es nur, wenn wir da auch in einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive denken und auch in Internalisierung von Kosten. Haben wir ja in anderen Bereichen auch durchgesetzt, also CO2-Besteuerung. Ne? Und da ist ja die Frage, was macht man dann mit den Einnahmen, die man daraus erzielt? Also wir müssen es schaffen, zwischen den Sektoren auszugleichen, dass die, die Kosten haben und über bestimmte Maßnahmen Kosten einsparen würden, das auch in die andere Richtung gehen. Ein ganz, ganz bisschen geht es ja im Präventionsgesetz in die Richtung, dass man sagt, wir könnten gerade zum Thema Hitze auch Aufklärung machen, auch hitzeangepasste Strategien fahren, Trinkpatenschaften unterstützen. Da würden die Krankenkassen ja auch mit Geld reingehen und würden ihrerseits ja auch wiederum Kosten sparen. Die zweite Frage, die ich rausgehört habe, ist der Wunsch nach mehr Umsetzung von Klimaanpassung, richtig?
Ja, ist das Bewusstsein schon da?
Es ist da, es geht aber auch immer wieder verloren. Ich glaube, die Umweltpsychologen können das sehr, sehr gut erklären, warum wir extreme Ereignisse immer wieder verdrängen und vergessen. Wir alle erinnern uns an den Tsunami, der mal war in Khao-Lak, wo sehr viele Menschen gestorben sind. Keiner kriegt mehr die Zahl der damals Toten, was eine sehr, sehr große Zahl war. Also kann sich die nicht mehr bewusst hervorrufen. Und das ist einfach auch ein Verdrängen von extrem belastenden Situationen. Ich weiß nicht, jetzt können alle, die im Podcast zuhören, versuchen, ob sie sich daran erinnern, wie viele Menschen im Ahrtal gestorben sind und ob man die Zahl eher höher oder niedriger ansetzt. Denken Sie mal drüber nach und schauen Sie es mal nach. Es ist ein Teil von Verdrängung, den wir auch brauchen. Das Verdrängen von Extremsituationen ist eine Form von psychologischem Coping, die wir vornehmen. Und trotzdem ist uns das natürlich gewahr. Die Frage ist nur, wer muss es wie wissen? Ist es der Entscheidungsträger, die Entscheidungsträgerin? Ist es die Einzelperson? Und wer kann dann wie handeln? Dann sind wir wieder bei dieser Selbstwirksamkeit und dem Empowerment, weil den Klimawandel stoppen kann nicht eine Einzelperson. Das braucht schon viele, aber jeder Beitrag zählt.
Wie könnte man das Bewusstsein Ihrer Meinung nach noch stärken? Also hilft es da, auch diese extremen Ereignisse immer wieder ins Gedächtnis zu rufen? Oder ist das eher über so eine breite Sensibilisierung, Bildung möglich?
Ich würde verschiedene Strategien fahren. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja ein Ansatz, wo ich so denke, als die Fridays for Future mal sehr aktiv waren, habe ich gedacht, ach, das ist jetzt ein echter Gewinn von Bildung für nachhaltige Entwicklung, weil die haben vom Kindergarten an eigentlich, da hießen sie noch nicht die SDGs, aber eigentlich gelernt, worum es geht, wenn wir über nachhaltige Entwicklung reden. Jetzt sind sie wieder ruhiger geworden. Aber das würde ich schon sagen, dass eine umfassende Bildung und Haltung dazu hilft. Ich finde aber auch die bessere Wahrnehmung ganz wichtig. Also A, der mediale Bericht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Schwammstadt denken oder ähnliches, zu sehen, wie lange eigentlich so ein Starkregen nachwirkt. Also durch eine auch technische Lösung, durch eine sehr technische Infrastruktur ist ja ein Starkregen sehr schnell eigentlich auch nicht mehr sichtbar. Und ich sehe das nur im Moment der starken Überflutung, dass irgendwie eine Straße überflutet ist und dann ist alles ab durch die Kanalisation. Aber wenn ich merke, dass in der Regole noch lange Wasser steht oder dass von einer Dachbegrünung noch lange Wasser runterrieselt, habe ich auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung für die Intensität von Ereignissen. Ich glaube, es ist eine Mischung.
Ja, so sichtbar machen, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Und gleichzeitig muss man natürlich auch aufpassen, wie man über Dinge spricht. Also wir waren jetzt im Sommer noch im Ahrtal, auch mit unserem Podcast. Ja. Und da fielen auch mal Begriffe wie Jahrhunderthochwasser, beziehungsweise kam ja auch in den Medien dieses Wort immer häufiger vor. Und führt ja eher dann dazu, zu der Wahrnehmung, dass es eben ein extremes Ereignis in 100 oder mehr Jahren ist und dementsprechend auch nicht mehr zu unseren Lebzeiten passiert, was ja so ein bisschen in eine falsche Richtung führt.
Genau, das ist eine alte Begrifflichkeit. Das, was mal 100-jährige Hochwässer Wasser waren, haben wir jetzt in einem viel, viel engeren Takt. Also deshalb brauchen wir, glaube ich, auch andere Begrifflichkeiten und müssen das auch beim Namen nennen können. Ja.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung auch mit dem Thema umweltbezogene Gerechtigkeit, also im Kontext Stadt und Gesundheit. Also ich persönlich bin, glaube ich, mit dem Thema Stadtgesundheit und auch mit dieser Gerechtigkeitsfrage vor allem in der Corona-Pandemie das erste Mal in Berührung gekommen. Oder wahrscheinlich bin ich auch schon vorher damit in Berührung gekommen, aber dass es so richtig bewusst geworden ist, weil man ja sehr deutlich gesehen, dass eigentlich ist es ein Virus, das auf alle Menschen einwirkt oder wir sind dem alle ausgesetzt, aber wir sind nicht alle gleich davon betroffen. Also es gibt Menschen, die können dem leichter aus dem Weg gehen, weil sie vielleicht einen großen Garten haben, einen Balkon neben einem Park wohnen. Und es gibt Menschen, die viel, viel stärker darunter leiden, weil sie eben andere Lebensverhältnisse haben und es da eben so eine gesellschaftliche Ungleichverteilung gibt. Warum sind denn diese gesunden oder ungesunden Lebensbedingungen überhaupt ungleich verteilt über eine Stadt?
Es ist eigentlich eine strukturelle Benachteiligung, die wir haben. Man muss es einmal von der Umweltseite her verstehen, dann von der sozialen Seite und dann im Wechselspiel. Also allein aufgrund der auch in der Charta von Athen eigentlich angelegten ganz klaren Nutzungstrennung, die wir haben, kommt es zu einer Ungleichverteilung von Umweltbelastungen in der Stadt. Und mit der Charta von Athen ungewollt, aber ja dann doch ermöglicht es natürlich auch der starke motorisierte Individualverkehr. Und das führt eben dazu, dass wir Menschen haben, die an diesen stark befahrenen Straßen wohnen und dieses Prinzip nach Licht, Luft und Sonne, was ja in der Charta eigentlich benannt wurde, eben nicht für alle gilt. Und dieses Leitbild hat sich ja sehr, sehr gerade im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als leitend herausgestellt und hat Risiken und Nebenwirkungen mit sich gebracht, die, glaube ich, damals nicht bedacht wurden. Also das ist sozusagen ein Leitbild, was insbesondere über die Autoverfügbarkeit eine Dynamik bekommen hat, die man so vielleicht nicht gesehen hat. Das ist ein struktureller Punkt, der zu einer Ungleichverteilung von Umweltbelastung führt, wo es eben nicht aufgeht, dass die Wohngebiete alle nicht belastet sind und diese klare Trennung der Nutzung eben so viel motorisierten Verkehr nach sich zieht, der, wenn wir heute Luftreinhalteplanung, Lärmaktionsplanung betrachten, die Hauptursache für gesundheitliche relevante Belastung ist und die sind ungleich in der Stadt verteilt. Bleibe ich mal beim Thema und beim Beispiel Verkehr. Das Wohnen an der stark belasteten Hauptverkehrsstraße ist natürlich weniger gesund als im ruhigen Einfamilienhausgebiet, ob in Corona oder nicht. Und nicht selten ist aber beispielsweise, wenn wir noch das Verursacherprinzip mit reinnehmen, die Pkw-Verfügbarkeit an den stark befahrenen Straßen geringer. Das kann daran sein, dass ein besserer ÖPNV da ist. Es kann aber auch einfach sein, dass dort Menschen leben, die einkommensschwächer sind. Also ich kann da noch weitere Umweltprinzipien mit hinzuziehen, die das auch zu einer umweltbezogenen Ungerechtigkeit werden lassen. Stadt verteilt, also Sozialbevölkerung verteilt sich ungleich in der Stadt, entweder am Einkommen, das hatte ich gerade als Beispiel genannt, eine stark verlärmte Wohnung ist in der Regel günstiger als eine in einer auch umweltbezogenen guten Lage. Die Bodenpreise bilden das teilweise, aber nicht vollständig ab, weil Zentralität manchmal doch überwiegt. Aber wir haben natürlich Segregationstendenzen in der Stadt, sodass Menschen ähnlichen Einkommens oder auch bestimmter sogenannter ethnischer Communities eben zusammen wohnen in einzelnen Stadtteilen, die dann teilweise stärkere Belastung haben. Und das ist mir einfach nochmal ein wichtiger Punkt, dass Teil der umweltbezogenen Verteilungsungerechtigkeit, also wenn wir gucken, wo es besonders laut, besonders heiß, besonders viel Belastung, wenig Grün, das nicht nur vom Einkommen abhängt, sondern auch viel zu tun hat mit struktureller Diskriminierung, auch rassistischer Diskriminierung, die wir hier in Deutschland manchmal gar nicht so wahrnehmen. Wir kennen, dass die Möglichkeiten auf dem Mietwohnungsmarkt und auch auf dem Kaufmarkt für Menschen mit deutschem Namen deutlich einfacher sind als für Menschen mit einem beispielsweise türkisch oder griechisch klingenden Namen. Es gab mal einen Bauskandal in Bremen, wo das auch sehr klar aufgedeckt wurde. Und da gibt es eine Methode, das Paired Ethnic Testing. Zwei Menschen bewerben sich, alles ist gleich, nur der Nachname ist anders. Und das ist schon erschreckend, obwohl wir ein Antidiskriminierungsgesetz für den Wohnungsmarkt haben, greift das nicht. Und da lassen sich noch ganz viele andere Beispiele mit in Verbindung bringen. Und da können wir auch viel aus den USA lernen, wo das Thema Environmental Justice, also umweltbezogene Ungerechtigkeit, ja seinen Ursprung auch in der Wahrnehmung hat und immer auch stark mit Stadtplanung und Stadtgestaltung und Gesundheit verbunden ist.
Ja, ist ein super wichtiges Thema, dass Sie das nochmal ansprechen. Also ich wohne auch in der Dortmunder Nordstadt, da ist genau das ein sehr, sehr, sehr großes Thema und zeigt einfach nochmal, wie sehr wir diese ganzen Themen, also Klimagerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Antidiskriminierung auch einfach zusammendenken müssen und dass es wichtig ist, da jetzt nicht irgendwo einen Strich zu ziehen.
Ja, und denke ich an die Dortmunder Nordstadt, hat man einfach auch nochmal ein schönes Beispiel, wie Dinge so ja, mehr als passieren können, aber ursprünglich war an der Nordseite des Bahnhofs zumindest noch eine kleine Restgrünfläche, die jetzt zum Busbahnhof geworden ist, der vorher an der anderen Seite der Stadt ist. Der ist dorthin gekommen, weil dort eben das Deutsche Fußballmuseum hinkam. Und der DFB hat gesagt, nee, nur auf der guten Seite des Bahnhofs und nicht auf der Seite der Innenstadt Nord, was aber auch eine sehr gute Seite ist in meiner Wahrnehmung. Und wenn man dran denkt, wo der BVB gegründet wurde, dann war das eben in der Innenstadt Nord und nicht auf der anderen Stadtseite. Das hat dann dazu geführt, dass vorübergehend der Busbahnhof an die Nordseite verlegt wurde. Dann hat es noch zusätzlich eine Veränderung gegeben. Auf einmal durften bestimmte Busse den Bahnverkehr ergänzen und ersetzen. Das hat zu einer immensen Erhöhung des Busverkehrs geführt und zu einer noch deutlicheren Belastung der Bevölkerung in der Innenstadt Nord. Das ist ein Paradebeispiel für eine strukturelle Diskriminierung eines Stadtteils und planerische Entscheidungen, die damit verbunden sind, die man auch hätte anders treffen können.
Und bis heute ist der Busbahnhof immer noch an der Seite. Und es gibt ja eigentlich auch schon seit längerem Planungen zur Umgestaltung, die auch immer noch nicht in der Umsetzung sind.
Genau.
Auch wenn da jetzt eigentlich auch mehr Grün schon geplant wurde vor Jahren. Ja.
Aber es ist noch nicht umgesetzt, genau.
Ja, sehr schönes Beispiel, also natürlich kein schönes Beispiel, aber...
Ein eindrückliches Beispiel.
Ein eindrückliches und anschauliches Beispiel.
Ist ja auch wichtig zur Veranschaulichung. Aus dem Grund heraus vielleicht auch haben Sie mit anderen zusammen das Forum Stadtgesundheit Ruhr gegründet. Das Forum Stadtgesundheit Ruhr dient dem Austausch verschiedener AkteurInnen aus Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft im Ruhrgebiet und hat zum Ziel, einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität aller zu leisten, also sowohl im beruflichen, ehrenamtlichen als auch im privaten Umfeld. Richtig?
Ja, richtig.
Mögen Sie da kurz was zu erzählen?
Ja, die Idee zum Forum Stadtgesundheit kam aus dem Verständnis heraus, dass wir Gesundheit eigentlich nur in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung machen können, so wie wir mal sagen, Health in all policies, was eigentlich eine Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation ist, zu sagen, nicht nur der Gesundheitsbereich ist für Gesundheit verantwortlich, sondern angesichts dessen, was wir jetzt auch schon besprochen haben, sind das natürlich auch verschiedene Politikbereiche wie Stadtentwicklung, Umweltplanung, aber auch ganz viele andere, das Jugendressort. Eigentlich hat jedes Ressort was mit Gesundheit zu tun, aber eben nicht nur die einzelnen Ämter in einer Verwaltung, sondern auch ganz unterschiedliche Akteure wie Wohlfahrtsverbände, wie hier im Ruhrgebiet die Emscher Genossenschaft als eine Abwasserwirtschaftsgesellschaft, die ja auch ja, mit Abwasser zweifelsohne einen Gesundheitsbeitrag liefert, aber auch über Gestaltung von Frei- und Grünflächen, die ja viel im Bereich Klimaanpassung macht, auch einen Bereich zum Beitrag zum Thema Gesundheit liefert. Und aus dieser Logik heraus, dass viele unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten, mit ganz unterschiedlichen Wissensbeständen arbeiten, haben wir das Forum Stadtgesundheit vor über 2 Jahren aufgebaut und angefangen mit Interviews. Wir haben ausgewählte Akteure befragt, was sie denn eigentlich unter Stadtgesundheit verstehen, mit welchen Wissensbeständen, mit welchen Arbeitshilfen sie arbeiten und haben angefangen, uns zu treffen. Und es geht immer weiter, es kommen immer mehr, wir sind immer aktiver. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es zeigt, dass ein gegenseitig ganz großes Interesse da ist, weil die Haltung, wir wollen mehr gesunde Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Ruhrgebiet schaffen, von sehr unterschiedlichen Akteuren getragen wird. Das ist ja nicht nur Baukultur NRW dabei, es ist ja auch die Architektenkammer dabei, aber der RVR, das Landeszentrum Gesundheit, aber auch Organisationen wie die IFAG, was eine Kultur-NGO hier in Bochum ist, das kommunale Integrationsmanagement ist dabei, Ämter von Stadtplanung über Umwelt bis Gesundheit. Also es ist wirklich sehr, sehr breit und ganz unterschiedliche Hochschulen des Ruhrgebiets. Und als Ziel haben wir eigentlich einerseits Wissensbestände zusammenzubringen und eine sogenannte sozial robuste Orientierung, sagen wir, in der Forschung zu machen. Das heißt, ein Leitbild zu formulieren, was wissenschaftlich fundiert und gesellschaftlich akzeptiert ist. Und die gesellschaftliche Akzeptanz nehmen wir eben dadurch, dass sie von sehr vielen, dass diese sozial robuste Orientierung von vielen mitgetragen wird. Und da haben wir jetzt die erste Charta für Stadtgesundheit im Ruhrgebiet verfasst und verabschiedet und von sehr vielen Akteuren unterzeichnet. Und es werden immer mehr. Und diese sozial robuste Orientierung merke ich daran, dass wir nach einer ersten Phase, weil das Ruhrgebiet ist groß, es ist komplex, es sind viele, wir haben ein bisschen behütet angefangen, um überhaupt eine Grundstruktur zu entwickeln und sind jetzt seit einem Jahr in einer ganz offenen Phase. Alle, die sich dem inhaltlich verpflichtet fühlen, können, sollen, dürfen mitmachen. Und wir sind wirklich begeistert, wie viele sagen, das finden wir gut. Dazu möchten wir auch unsere Unterstützung zeigen mit der Unterschrift und uns da eben auch inhaltlich in einer konkreten Umsetzung einbringen.
Ja, wir versuchen es ja auch.
Genau, das begrüßen wir sehr.
Sie haben ja gerade schon angesprochen, wie viele Akteure sich jetzt hier im Ruhrgebiet auch schon auf den Weg gemacht haben, zusammen zum Thema Stadtgesundheit zu arbeiten, das voranzubringen, auch ganz konkrete Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen. Und auch einige Kommunen machen sich ja auf den Weg und haben sich auf den Weg gemacht. Die ersten haben jetzt schon sogenannte Hitzeaktionspläne verfasst.
Hitzeaktionspläne, willst du das vielleicht kurz erklären?
Ja, das kann ich kurz machen. Ein Hitzeaktionsplan ist eine Art kommunaler Plan, wo einfach verschiedene Maßnahmen und Anregungen festgehalten sind, wie man eben mit durch Hitzetage oder durch Hitze verursachte körperliche, gesundheitliche Folgen umgehen kann, wie man sie abmindern kann. Das können bauliche Maßnahmen sein, wie zum Beispiel ja, Verschattungsmaßnahmen, Sonnensegel, Trinkbrunnen. Das können aber auch Verhaltenstipps sein, ganz konkret, wie man sich zu verhalten hat, wie man vielleicht seine Medikation ändert an großen Hitzetagen. Und solche Hitzeaktionspläne kommen, also sind noch im Kommen. Ich glaube, es gibt so um die 30 erst in ganz Deutschland. Nun die Frage an Sie, Frau Köckler. Hitzeaktionspläne sind ja nur eine Möglichkeit. Was müssen Kommunen und Planungsämter aus Ihrer Perspektive denn am dringendsten umsetzen?
Hängt von der Kommune ab. Also ich würde wirklich schauen, wie ist die Situation in der Kommune. Aber Hitzeaktionspläne sind zweifelsohne wichtig und relevant. Die sollen auch umgesetzt und verfolgt werden. Ich sorge mich nur so ein bisschen, dass andere Themen, die mindestens genauso gesundheitsrelevant sind, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das Thema Lärm bedeutet unendlich viele, auch Tote, vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von Lärmbelastung. Und das Lärmproblem haben wir überhaupt nicht gelöst. Wir haben die Lärmaktionsplanung, die aber doch ein bisschen zahnlos ist. Beim Thema Luftbelastung, Feinstaub, wissen wir, dass es auch beispielsweise demenzielle Erkrankungen fördern kann aufgrund von Luftbelastung. Auch da gibt es ganz gute WHO-Guidelines, die dazu führen, dass die Grenzwerte da im Luftbereich noch ein bisschen anziehen. Also ich würde sagen, wir brauchen wirklich diesen In-All-Policies-Ansatz. Und ich finde das gut, dass wenn man jetzt fokussiert nochmal auf Gesundheit guckt, die Gesundheitsämter auch ein bisschen planerischer und strategischer werden und raumbezogene Fachpläne Gesundheit erstellen, so wie die Stadt Bochum sich da jetzt auf den Weg macht, um auch eigene Zielvorgaben zu formulieren und nicht nur als ein Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme formuliert. Und als wirklichen Win-Win-Win-Ansatz sehe ich die Förderung aktiver Mobilität, weil das so viel Gutes mit sich bringt. Es bringt Menschen in Bewegung, auch im Alltag, also auch ohne in einen Sportverein oder ein Fitnessstudio oder ähnliches zu gehen. Es führt zu Begegnung, was wieder diese soziale Komponente fördert. Es führt zu Lärmreduktion. Es führt zu weniger Luftbelastung. Also es hat eigentlich sehr, sehr viel positive Effekte und natürlich seinerseits auch einen positiven Effekt aufs Klima. Ich bin jetzt nicht so naiv zu sagen, alle gehen nur noch zu Fuß und fahren Fahrrad und eine funktionierende Bahn würde das auch ein bisschen unterstützen. Ist ja im Moment auch sehr eingeschränkt. Aber dennoch sollten wir dieses Leitbild Förderung aktiver Mobilität sehr, sehr konsequent vorantreiben und uns da Beispiel mit der 10- oder 15-Minuten-Stadt annähern und die Stadt Utrecht, wir gucken ja auch gerne mal so ein bisschen über die Landesgrenzen, die verfolgt das in ihrem Masterplan ganz klar und ganz konsequent und möchte Utrecht eben zu einer 10-Minuten-Stadt entwickeln und ist damit eigentlich auch auf einem ganz guten Weg und von der Siedlungsstruktur her würden wir das im Ruhrgebiet auch an vielen Orten schaffen. Der Regionalverband Ruhr hat hierzu auch erst kürzlich nochmal eine Analyse gemacht über Erreichbarkeiten in bestimmten Kontexten. Also es ist eigentlich, wäre für mich so eine sehr schöne integrierte Strategie.
Nur ganz kurz, die 10-Minuten-Stadt würde ja einfach bedeuten, dass man innerhalb von 10 Minuten alle seine Geschäfte und Einrichtungen des täglichen Bedarfs erreichen kann.
Genau, und auch kulturelle Einrichtungen, Grünflächen. In der Strategie von der Stadt Utrecht ist das sehr schön aufgeführt, welche Funktionen und Funktionalitäten man innerhalb von 10 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann, also in einer aktiven Mobilitätsform. Der Carlos Moreno steht da insbesondere für, der promotet das Beispiel. Paris und Barcelona sind Städte, die das in Teilen schon ganz gut umsetzen. Aber das Konzept der kurzen Wege, Stadt der kurzen Wege, gibt es auch in Deutschland schon seit den 1990er Jahren, was jetzt ohne so eine klare Kennziffer auskommt, aber ins selbe Prinzip geht.
Und das Ruhrgebiet an sich würde sich natürlich sehr gut anbieten, aber die Radverkehrsachsen bleiben zu wünschen übrig.
Genau, und die Leidenschaft fürs Auto ist ungebrochen. Also das ist einfach eine große Herausforderung. Es geht einfach auch um städtischen Freiraum, auch um Gestaltung von Straßenraum. Wem gehört die Stadt? Ist eine ganz gute Frage, ein Recht auf Stadt. Und die Frage, wer ob es vorrangig eine autogerechte Stadt ist, was ja im Ruhrgebiet lange ein Leitbild war, oder ob es eben auch andere Mobilitätsformen sein können.
Ja, Recht auf Stadt, ja. Wir haben auch noch mal gesehen, auch Gesundheit ist ja ein grundlegendes Menschenrecht.
Genau. Das rechtfertigt auch Maßnahmen in dem Bereich.
Ja. Jetzt haben wir gerade eben schon eigentlich drüber gesprochen, aber noch mal konkret, arbeiten Planungs- und Gesundheitsämter denn bereits zusammen?
Es könnte deutlich mehr sein. Mhm. Also formal, so wie der Mechanismus angelegt ist, ja, in NRW, weil das Gesundheitsamt im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst sogar die Aufgabe hat, sich in Planungsverfahren einzubringen. Und auf der anderen Seite die Planungsämter natürlich Träger öffentlicher Belange einbeziehen. Aber häufig wird das Umweltamt gefragt, wenn es um Luft- und Lärmthemen geht, die gesundheitsrelevant sind, die aber aus einer Umweltamtsperspektive eben auch eher aus einem, wir nennen es pathogenetischen, also einem Gesundheitsschutzgedanken verfolgt werden. Und der Aspekt von Gesundheitsförderung, also die aktive Mobilität und so, das wären eher Aspekte, die dann auch aus dem Gesundheitsamt mit eingebracht werden könnten. Es gibt da eingespielte Mechanismen, aber das könnte eindeutig mehr sein, bedarf aber auch einer gewissen Expertise und Kompetenz, um das umzusetzen.
Dann fasse ich jetzt einfach nochmal zusammen, dass es also schon auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Ämtern und Kommunen und eigentlich allen Beteiligten irgendwie ankommt, dass das wichtig ist. Und konkrete Tipps jetzt aus Ihrer Erfahrung, gibt es da etwas, was Sie sagen, benennen können?
Ja, Allianzen schmieden. Ich muss mir überlegen, warum arbeite ich mit dem anderen Amt zusammen? Das ist nicht einfach in einer deutschen versäulten Verwaltung, wo gerade teilweise gar nicht auf der Sachbearbeiterebene mit und untereinander geredet werden kann, sondern immer der Weg über die Hausleitung, über die Hausspitze gewählt wird und werden muss. Deshalb ist es wichtig, dass auf der Ebene der DezernentInnen schon gut zusammengearbeitet wird und die da ein klares Go haben. Und in Allianzen denken. Also wir haben zum Beispiel in der Stadt Dortmund die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Lärmaktionsplanung mit einer unserer digitalen Anwendungen begleitet. Und da spielen Gesundheitsaspekte natürlich eine große Rolle, in der man nochmal sichtbarer machen kann, wie viel Schlafstörungen Dortmunder BürgerInnen berichten. Oder es wurde auch nach Formen von Mobilität gefragt zur Erreichbarkeit von ruhigen Orten. Und das sind Argumente, die auch in der integrierten Stadtentwicklung genutzt werden. Also der Kollege da im Umweltamt hat sozusagen gleich in Health and All Policies gedacht, um aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eben auch nochmal Argumente für andere Ressorts mit generieren zu können. Und das Beispiel Bochum-Wattenscheid, da bin ich vorhin schon ganz kurz drauf eingegangen, also integrierte Stadtentwicklung, baulich investive Maßnahmen, Gestaltung von Parks und Freiflächen. Ja, super, wenn die gut gelungen sind, aber noch besser, wenn die Flächen auch angenommen werden. Und da ist die Bewegungsachse, die dort im Park am Ehrenmal entstanden ist, ein gutes Beispiel dafür, dass baulich investiv dort jetzt Bewegungsangebote sind, aber über ein Projekt Fit durch Bewegung in Wattenscheid, was mit dem Stadtsportbund umgesetzt wurde und der Stadt eben auch beispielsweise ganz gezielt Kurse angeboten wurden, also zum Thema Parcours, wie man die Parcoursanlage gut nutzen kann oder in dem Park jetzt immer das Mini-Sportabzeichen für die Wattenscheider Kinder stattfindet. Also dieser Park ist sehr, sehr belebt, das war vorher so nicht.
Kann man denn als Privatperson auch etwas tun, um sich für mehr Stadtgesundheit einzusetzen? Hätten Sie da jetzt für unsere Hörer, Hörerinnen irgendwie drei Tipps?
Drei Tipps, gerne. Tipp 1, seien Sie aktiv mobil. Überlegen Sie, ob Sie zu Fuß gehen können, Fahrrad fahren können, somit unmittelbar was für Ihre eigene Gesundheit tun, indem Sie sich aktiv bewegen. Sie sparen in der Regel Kosten. Und vielleicht begegnen Sie ja Menschen in Ihrer Nachbarschaft, die Sie vorher noch nicht gesehen haben. Also seien Sie aktiv mobil. Ja, bringen Sie sich ein in Stadtplanungsprozesse. Ganz häufig gibt es Einladungen vom Stadtplanungsamt oder von der Verwaltung. Und die freuen sich, wenn jemand mitmacht und sagt, wie eigentlich das Wohnumfeld gestaltet werden soll. Sie wissen ganz gut, wie es in Ihrem Wohnumfeld ist oder auch in Ihrem Arbeitsumfeld oder Ihrem Freizeitumfeld. Es gibt immer mehr digitale Partizipation, da können Sie sich auch registrieren, dann werden Sie informiert, wenn irgendwas passiert. Sie können sich auch nicht registrieren, einfach mal regelmäßig soziale Medien oder die Internetseite verfolgen oder auch die Tageszeitung lesen, auch das geht. Also bringen Sie sich einfach ein in Stadtentwicklung und sagen Sie Ihre Meinung. Sie müssen ja nicht gleich das fertige Konzept liefern, dafür gibt es dann ja wieder die Profis. Ja, und dann finde ich, kann man ganz viel Stadtgrün auch selber schaffen, auch auf der kleinsten Ecke. Wenn Sie einen Garten haben, ist das natürlich viel einfacher. Wenn Sie einen Balkon haben, können Sie den auch begrünen. Und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur die Fensterbank ist, können Sie auch dort einen Beitrag zu Stadtgrün liefern und zur Begrünung, unmittelbaren Begrünung der Stadt und auch wenn es gut läuft und Sie auch noch Spaß dran haben, vielleicht auch noch zu ein bisschen eigener Nahrungsmittelproduktion beitragen. Wäre ich vielleicht etwas vorsichtig an der stark luftbelasteten Straße, aber da könnten Sie dann zumindest mit Grün einen Beitrag leisten.
Dann haben wir noch eine letzte Frage für Sie. Was braucht denn die Stadtlandschaft, damit in Zukunft noch viel mehr Menschen gesünder in ihr Leben können? Vielleicht auch noch mal so drei Elemente, die wichtig sind.
Also die gesundheitsfördernde Stadtlandschaft braucht Verhältnisse für gesundes Verhalten. Und das heißt, je nachdem, was die Menschen möchten, es gibt nicht den genormten Bürger, nicht die genormte Bürgerin, Bewohnerin, brauche ich unterschiedliche Angebote, um das, was mir wichtig ist, umzusetzen. Das heißt, wenn ich gärtnern möchte, wäre es super, wenn ich auch als Nicht-Garten-Eigentümerin irgendwo relativ günstig gärtnern könnte. Wenn ich gerne Fußball spiele, wäre es vielleicht gut, auch ohne Vereinszugehörigkeit einen Bolzplatz kostenfrei zur Verfügung zu haben. Auch das wären Verhältnisse für Verhalten. Und ich bleibe einfach gerne beim Thema Mobilität. Es wäre sehr gut, wenn wir einen funktionierenden Fuß- und Radverkehr hätten, die Radschnellwege ausgebaut hätten, sichere Schulwege für Kinder haben, die alleine unbegleitet auch schon im Grundschulalter zur Schule gehen können und die, die dann doch ihre 10, 15 Minuten Stadt verlassen müssen, das vielleicht mit einem funktionierenden öffentlichen Verkehr machen können. Also auch da eine Infrastrukturgeschichte.
Ja, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Es hat nochmal gezeigt, auch nochmal, ja, alle Ressorts zusammenzudenken, wie wichtig das ist. Ich finde, das ist in dieser Folge nochmal ganz besonders herausgestochen. Also sei es Gesundheit, Mobilität, Klimaanpassung, Umwelt.
Ja, und dass wir das einfach alle mit auf dem Schirm haben sollten und gemeinsam das Bewusstsein dafür stärken.
Ja, vielleicht haben Sie mit dem Podcast ja einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Das wäre schön.
Das auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank für diesen tollen Einblick. Wir haben jetzt ja ein bisschen was zu Stadt und Gesundheit und Klimawandel und die ganzen Folgen und auch wie wichtig das für die Baukultur ist, auch dieses relevante Thema zu betrachten. Und wir bleiben da auf jeden Fall dran, auch mit der Unterzeichnung der Charta und freuen uns, das mit in unser Fokusthema Grüne Städte und Regionen aufzunehmen.
Und wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.